Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 22. Januar 2026.
Hallo Andreas, wie schön, dich zu hören, dich zu sehen. Ich darf dich ja sogar sehen, während wir aufzeichnen. Es ist jetzt Mittwoch, weil ja Donnerstag unser Podcast immer rauskommt. Und jetzt blickt gerade die Welt nach Davos und ist natürlich ganz aufgeregt. Was passiert denn gerade in Rom?
Also in Rom ist gerade was ganz Tolles passiert, weil der Papst hat heute die Lämmer empfangen.
Lämmer empfangen? Wie? Also die Lämmer sind zu Ihnen in den Vatikan gekommen oder was?
Genau, also einmal im Jahr. Ich finde es immer ganz toll. Das war heute in der Kapelle von Urban VIII. Im Vatikan, also im Apostolischen Palast, also ganz in der Nähe, wo der Papst auch in seiner Sakristei sein Mittagessen einnimmt. Dort sind die Schwestern des Klosters der Heiligen Agnes gekommen und die bringen immer zwei Lämmer mit.
Ach, zwei, ich sah da jetzt schon so eine ganze Lämmerhorde, da sah ich da quer durch den Vatikan rennen. Also zwei Lämmer werden dann mit irgendeinem Anhänger oder was, Viehanhänger, transportiert direkt nach Rom rein durch diesen ganzen Verkehr, die sind völlig gestresst, wenn die ankommen.
Also ich glaube, die Lämmer, die bringen die Nonnen mit ihrem Auto mit.
Aber im Auto, wenn die angeschnallt, sitzen die hinten oder wenn die angeschnallt, das wird immer besser. Weißt du, wie die gebracht werden?
Ich habe keine Ahnung, aber ich habe immer gedacht, die Nonnen haben die Lämmer im Arm, glaube ich.
Okay. Ja, aber die müssen ja irgendwie, gut, also egal. Also die Nonnen kommen mit den Lämmern da rein und dann gehen die in eine Kapelle und genau. Der Papst empfängt die und...
Ja, das ist die traditionelle Weihe der Lämmer. Das geht um die Heilige Agnes. Also die Heilige Agnes ist ja eine ganz frühe Märtyrerin, weißt du ja. Also die ist ja...
Irgendwas dämmert bei mir. Irgendwas haben wir mal gehört über die Heilige Agnes. So ganz wilde Geschichten, dass die irgendwie ihr Haar irgendwie an sich runterlässt und bedroht wird. Und ich weiß nicht mehr, erzähl nochmal. Also, und was haben die Lämmer damit zu tun? Ich bin schon wieder völlig verwirrt.
Also es ist eigentlich ganz einfach. Die Heilige Agnes verpflichtet sich also zur Keuschheit, also will mit ihrem Mann also nichts zu tun haben sozusagen.
Also sie ist verheiratet und hat aber keine Lust.
Sozusagen, ja. Und sie will also nicht heiraten.
Ach so.
Und ihr Vater will sie aber unbedingt verheiraten. Das will sie aber nicht. Deswegen wird sie eingesperrt, weil der Vater ist also sauer, weil die Tochter nicht heiraten will. Und weil der also richtig sauer ist, soll die also verbrannt werden, die Heilige Agnes. Oh.
Das ist jetzt auch nicht so richtig freundlich. Okay, also sie sagt, sie ist so gläubig und sagt, ich will eigentlich nur Jesus heiraten und ich will nicht den komischen Typen, den mein Vater hier anschleppt, heiraten und dann sagt der Vater, dann verbrenne ich dich. Habe ich das richtig zusammengefasst?
So ungefähr.
Ja.
Dann wird ihr auch noch vorgeworfen, dass sie eine Hexe ist.
Ja.
Also, dass sie schwarze Magie praktiziert. Ja, okay. Also sie soll die Urhexe sein, also die erste aller Hexen sozusagen.
In welchem Jahr sind wir gerade eigentlich?
Im 3. Jahrhundert.
Also
stirbt ungefähr um das Jahr 300. Sie soll also auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden, weil sie eine Hexe ist. Aber dann wächst ihr ganz viel güldenes Haar, sodass man sie beim Verbrennen nicht nackig sieht.
Okay, aber Haare brennen ja schnell. Das riecht auch nicht gut.
Ja, gut, aber also gut. Weil das also mit dem Verbrennen nicht so richtig klappt.
Ja. Ach so, das klappt gar nicht. Ja.
Genau, wird ihr, das ist ja ganz schrecklich, wird ihr Kehle durchschnitten. Ja, furchtbar, um sie also vom Leben in den Tod zu befördern, weil sie also jetzt nicht dem Vater gehorcht hat und weil sie also so an Gott glaubt. Und weil man ihr die Kehle durchschneidet, wird sie immer mit einem Lämmlein dargestellt in der Kirche, weil man ja auch Lämmer, wenn man die schlachtet, die Kehle durchschneidet. Also hat die Heilige Agnes, ist sozusagen das Lämmlein, verstehst du?
Okay. Und heißt Agnes eigentlich auch sowas? Ich meine, heißt es die irgendwie Agneau im Französischen oder so? Komm, da kriegt da gerade alles durcheinander.
Nein,
hat der Name was damit zu tun?
Das nee. Agnello ist ein Schaf.
Also
ein Lämmlein, okay. Ein Lämmlein. Also das Agnello ist ein Lämmlein. Gut. Und die Agnese ist also die Heilige Agnes. Und wie gesagt, also weil sie fromm ist und Märtyrerin ist und auch Hexe sein soll, wird ihr also die Kehle durchgeschnitten. Aber wie gesagt, ganz egal.
Ja, aber dann wird sie irgendwann heilig gesprochen, weil sie halt so gläubig war im Nachhinein dann.
Genau. Und als Erinnerung an die heilige Agnes, also wenn du in eine Kirche gehst und siehst dort eine Dame mit blondem Haar, die
ein, ist nicht Maria, sondern
die ein Lämm, ja, sie muss ein Lämmlein in der Hand haben. Mhm. Wenn sie ein Lämmlein in der Hand hat, dann ist es die heilige Agnes. Und am Tag der heiligen Agnes, also das ist mitten im Januar, werden die Nonnen, die aus dem Kloster der heiligen Agnes kommen, die kommen mit den Lämmlein in den Vatikan zum Papst. Und der Papst...
Ja, den wird also dann hoffentlich nicht die Kehle durchgeschnitten, sondern sie werden dann irgendwie gesegnet.
Genau, die Lämmlein werden gesegnet, es sind immer zwei. Und die Nonnen nehmen die gesegneten Lämmlein dann wieder mit in ihr Kloster. Das kenne ich auch, das ist ein ganz interessantes Kloster, das ist gar nicht weit von uns zu Hause in Trastevere. Das ist ein Klausurkloster, also wenn du mit den Nonnen sprechen willst, sprichst du durch so ein Gitter. Die sprechen auch mit dir, das ist jetzt nicht so, dass sie nicht mit dir reden. Man kann auch ein Geschenk mitbringen manchmal, also die haben gerne mal, was weiß ich, auch eine Packung Schinken oder ein bisschen Käse oder so.
Okay, also Klausurkloster bedeutet, die sind da eigentlich drin und sind immer in Klausur, also gehen nicht raus und dann bleiben da immer mehr oder weniger, für mich klingt das jetzt nach gefangen, aber so werden sie es nicht empfinden. Also sie sind da und haben so ein Gitter und da steckst du denen mal zwischendurch Schinken rein und dann erzählen sie dir eine Geschichte.
Genau, und es gibt auch Ausnahmen. Es gibt eine Ordensfrau, die habe ich kennengelernt, die hat eine Erlaubnis, die darf das Kloster verlassen und zwar bis zum Park. Mhm. Es gibt davor so einen kleinen Park, ja, so ist eher so etwas wie ein größerer Parkplatz. Also ist jetzt nicht so ein richtig großer Park, sondern es sind nur so ein paar Meter. Und diese Nonne, die darf bis auf diesen Platz. Und als ich mit ihr geredet habe, gesagt, wie war das denn so ihr ganzes Leben lang eingesperrt in diesem Kloster als Klausurfrau, hat sie gesagt, ich bin schon mit 18 in das Kloster gekommen und ich würde mir wünschen, ich wäre noch früher ins Kloster gekommen.
Oh meine Güte, ja gut, aber wenn man sich die Welt gerade so anguckt, dann denkt man sich, so ein Kloster wäre auch gerade ein guter Ort, wo man nichts mitkriegt. Okay, aber jetzt dürfen dann aber ja mal raus, um den Papst zu treffen und sich Schafe unter den Arm zu klemmen und dann werden die Schafe gesegnet. Aber warum muss man denn jetzt bitte Schafe segnen? Ich erinnere mich dunkel, du hast mir mal was von so einem Schal, der hatte auch irgendeinen Namen.
Genau, also die Nonnen, die scheren dann irgendwann die Lämmlein. Und aus dieser Wolle stricken sie die Umwürfe des Pallium, den alle Erzbischöfe am Tag von Peter und Paul mitten im Hochsommer hier in Rom bekommen. Natürlich, du hast den Trick erkannt, die beiden Lämmlein haben gar nicht genug Wolle, um alle Erzbischöfe der Welt damit auszustatten. Deswegen wird die gemischt mit der Wolle von anderen Lämmleins.
Okay, aber das ist dann ganz besondere, heilige, gesegnete Wolle und deswegen gesegnet und heilig ist wieder ein Unterschied. Also gesegnete Wolle und deswegen geht es dann allen ganz gut, wenn sie den umlegen.
Genau, das ist so das Pallium.
Spannend.
Genau, und die Lämmlein, die sind also, wie gesagt, gesegnet worden. Und ich bin immer ganz fasziniert, weil die Nonnen, ich war mehrfach dabei bei dieser Veranstaltung. Ach. Und flüstern einem dann auch zu, was sie so bedrückt. Mhm. Weil in Trastevere, das ist ja so eine Partymeile, da laufen ja auch viele junge Leute rum, viele Studenten. Genau, du weißt ja, wir wohnen in Trastevere.
Genau, und letztes Mal, als ich in Rom war, durfte ich da ja mal abends langlaufen und wir saßen da schon im Restaurant noch abends, habe ich mit deiner Frau gesessen, als du noch beim Kölner Treff warst. Und das war ein ganz tolles Viertel, also ganz, ganz wunderschön da. Man sitzt draußen, überall gute Stimmung und so. Hat mir sehr gut gefallen, ja.
Ja, aber es ist leider auch ein Viertel von Menschen, die also einige zumindest nicht so viel Hochachtung vor der Nonne haben. Ja. Und die Nonnen erzählen dann immer, dass sie furchtbar traurig sind. Und wenn man dann insistiert und sagt, warum seid ihr denn so traurig? Dann sagen die, ja, also wir haben ein Problem. Fiese Menschen stopfen Porno-Zeitschriften in ihren Postkasten.
Ah, das hast du auch mal erzählt. Ja, das ist natürlich einfach nur doof. Ja, dann lieber Schinken und Käse.
Ja, genau. Ja. Also das ist heute passiert, aber ich weiß, du willst über Davos sprechen. Das
ja, ganz kurz noch. Also diese Lämmlein werden dann aber auch nie geschlachtet. Ne? Da werden keine Lammkoteletts draus gemacht aus diesen gesegneten, oder?
Nein, natürlich nicht. Also nee, die kommen, wenn die geschoren worden sind, dann auf irgendeine Weide und sind dann auch ganz besondere Lämmlein. Die haben auch immer Namen.
Und haben die so eine Kennzeichnung, damit man die unterscheidet von den anderen? Dann kriegen die noch ein Kreuz drauf gesprüht oder so?
Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, die haben so ein besonderes Glöckchen um.
Ah, Okay, dann hört man die immer bimmeln. Na gut. Oh, das ist ja, ja, das ist ja mal wieder ganz interessant, was da so passiert, sag ich mal. Aber wir wollen natürlich auch über Davos sprechen. Genau, wir wissen jetzt in diesem Moment, während wir aufzeichnen, noch nicht genau, was Trump mal wieder von sich gegeben hat. Was gibt denn der Papst von sich? Irgendwas? Können wir da was erwarten?
Ja, also das ist eine sehr interessante Entwicklung, sehr interessante Entwicklung. Also die Frage stellt sich ja, das ist ja klar, an der Spitze der Welt stehen jetzt zwei Menschen mit einem amerikanischen Pass, Donald Trump und Papst Leo XIV. Und er hat einen Gesandten nach Davos geschickt, Kardinal Peter Turkson. Und Peter Turkson ist aus der Sicht von Donald Trump, glaube ich, so ziemlich das Unangenehmste, was ihm passieren kann, weil Turkson ist ein ganz entschlossener, seit vielen Jahren für die soziale Gerechtigkeit kämpfender Papst, Kardinal aus Ghana. Der Papst wird anmahnen, was auch Papst Franziskus in den vergangenen Jahren Turkson mit auf den Weg gegeben hat. Die 3000 Milliardäre der Welt besitzen 15,7 Billionen Euro. Die sind seit dem Jahr 2020 um 80% reicher geworden, während die Hälfte der Menschheit in Armut lebt. Also die Vorstellung ist, dass nur 3000 Menschen auf dieser Welt besitzen mehr als ganze Länder. Und ja. Das ist eine Geschichte, die Franziskus immer auf die Palme getrieben hat, dass er gesagt hat, die Ungleichheit zwischen Arm und Arm und Reich ist so zum Himmel schreiend. Und das ist auch die Botschaft, die Turkson auf dem Forum in Davos immer verkündet hat. Das hat den Leuten da nicht so sonderlich gefallen. Das ist interessant übrigens, dass die katholische Kirche als der einzige große Konfession da eingeladen ist. Die sind offenbar dann doch interessiert daran. Und das Besondere ist, diesmal hat der Papst zum ersten Mal aber keine eigene Botschaft Turkson mit auf den Weg gegeben. Und ja, hier in Rom spekulieren wir jetzt alle darüber, was das zu bedeuten hat.
Ja, das wüsste ich jetzt auch gerne. Also der schickt den Turkson dahin und sagt dann, okay, Freestyle, mach mal selber irgendwas, sag mal was, reagier spontan. Also hat er diese Macht oder sagt er einfach nur, guten Tag und hier ist die katholische Kirche und das mit diesem Reichtum und dieser Gier muss mal aufhören? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich glaube, dass der Papst weiß natürlich, was Turkson sagen wird und was seine Haltung ist. Also das, was ich dir gerade gesagt habe, der himmelschreiende Unterschied und den Mächtigen der Welt in Davos mal zu sagen, also was ihr da mitverantwortet, ist einfach zutiefst unchristlich und ist einfach zutiefst falsch. Gleichzeitig scheint aber im Hintergrund auf dem diplomatischen Parkett zwischen dem Vatikan und den USA es so hoch herzugehen, dass der Papst sehr vorsichtig sein wollte. Und ich glaube, der wollte nicht den Fehler machen, sich angreifbar zu machen, sondern hat gedacht, ich warte jetzt erstmal ab, was Trump sagen wird.
Okay, aber Trump hat doch in den letzten Tagen so ein Mist erzählt, also so viel fürchterliches Zeug von sich gegeben und diese ganze Grönland-Sache, also was er sich anmaßt, wie kann man denn da still dabei sitzen als Papst?
Nee, er sitzt keineswegs still dabei. Also das ist jetzt ein falscher Eindruck. Er hat zur absoluten Überraschung von allen, also weißt du weißt ja von Anfang an, dieses Pontifikat, das hat man sich die Frage gestellt, ist er ein Anti-Trump oder ist er das nicht?
Ja, genau.
Viele Kardinäle haben mir auf dem Petersplatz damals in der Zeit der Wahl gesagt, natürlich suchen wir einen Anti-Trump. Wir suchen jemanden, der. Und viele haben geglaubt, dieser Amerikaner, Robert Francis Prevost, ist genau der richtige Mann, der einen Kurs gegen Trump aushalten kann. Und das hat sich ja jetzt einige Male auch gezeigt. Also bisher hat man immer gesagt, ist der wirklich ein Anti-Trump? Reden wir uns das nur ein? Stimmt das überhaupt nicht? Das erste eindeutige Zeichen, das wird auch in die Geschichte eingehen, da bin ich ganz sicher, war das Angelusgebet, als er gesagt hat, nach dem Überfall, nach der Entführung von Maduro in Venezuela, als er gesagt hat, dieses Land hat ein Recht auf Selbstbestimmung. Also diese Erklärungen von Trump, wir verwalten das jetzt erstmal, ist zutiefst falsch. War die erste klare Erklärung eines amerikanischen Papstes gegen einen amerikanischen Präsidenten. Und jetzt hat er die drei Erzbischöfe, Kardinäle von Chicago, Washington und New Jersey, die haben ganz offen gesagt, dass Trump die internationalen Beziehungen zerstört. Mhm. Und was noch besonders interessant ist, dass der Erzbischof Timothy Broglion gesagt hat, dass es für US-Soldaten keine Rechtfertigung gibt, in einem Krieg anzugreifen, dass sie sich weigern können, einen oder Befehl verweigern dann können.
Die katholischen Soldaten oder alle? Oder wie ist die katholischen, das gemeint?
Er meint natürlich alle. Aber die katholischen Soldaten werden natürlich eher auf einen Kardinal oder einen Bischof hören als die nicht-katholischen. Wobei man nicht unterschätzen darf, die Amerikaner sind, was die katholische Kirche angeht, ja ein Land, das stark von dieser Kirche beeinflusst ist. Jeder vierte US-Amerikaner ist katholisch. Es ist die größte konfessionelle Gruppe in den USA. Also es hat ja aber nur zwei katholische Präsidenten gegeben, John F. Kennedy und Joe Biden. Trotzdem eine Wahl zu gewinnen gegen die ein Viertel Katholiken in den USA ist echt schwierig, vielleicht sogar nicht möglich. Deswegen ist also diese klare Haltung, zu die der Papst ganz offenbar aufgerufen hat, so ein ziemlich heftiges Brot für Donald Trump, zumal er seinen wichtigsten Verbündeten verloren hat. Der Papst hat ja den amerikanischen Erzbischof von New York abgesetzt.
Ja, wir sprachen drüber, genau. Aber jetzt nochmal zu den Katholiken in den USA. Das sind doch wahrscheinlich sind das eher Republikaner oder Demokraten? Weißt du das, wie sich das aufteilt?
Man weiß, dass im Wahlverhalten die Katholiken interessanterweise dazu neigen, ihre Meinung zu wechseln. Die sind also nicht rein republikanisch und nicht rein demokratisch. Okay. Das ist das, was bei den Wählern der Katholiken besonders auffällt. Also die ändern durchaus ihre Meinung, was die Partei, was die Lager angeht. Und die orientieren sich, glaube ich, eher so nach ethischen Maßstäben. Also wie gesagt, Abtreibung ist ein ganz wichtiges Thema in den USA. Ja, also es geht da eher schon so um kirchliche Inhalte, glaube ich.
Aber müsste nicht gerade dann der Papst noch viel lauter sein und jetzt viel mehr den ganzen katholischen Amerikanern, US-Amerikanern ins Gewissen reden? Weil die könnten ja jetzt was ausrichten. Also es formiert sich ja unter den Republikanern zumindest jetzt ein leichter Widerstand schon gegen die, in Anführungszeichen, Außenpolitik, die Trump da gerade macht. Der könnte da nicht auch so ein Papst wirklich Einfluss haben, wenn er jetzt mal ein bisschen mehr von sich geben würde als jetzt über Turksen oder so weiter?
Also ich glaube, dass dieser Papst gerade sehr klug handelt, weil er eine Diplomatie macht, die ja nicht die Brülltöne von
Trump.
Donald
Trump. Versteht Trump die? Versteht Trump das? Versteht er ja gar nicht.
Doch, ich sag dir mal ein Beispiel. Ich glaube, das, was Donald Trump gar nicht gefallen wird, ist das, was am nächsten Sonntag passieren wird. Der Papst hat nämlich den wichtigsten Chefdiplomaten, Kardinal Parolin, nach Dänemark geschickt. Der wird dort am Heiligen Ansgar-Fest teilnehmen.
Okay. Erstmal, also Dänemark, spannend wegen Grönland. Jetzt musst du erstmal klären, was ist das Ansgar-Fest?
Interessant ist natürlich Folgendes. Nicht einmal 1% der Bewohner Dänemarks sind katholisch. Also welches immer Fest diese Kirche auch feiert, da kann der Papst auch irgendjemand hinschicken. Da kann er einen Bischof hinschicken, jemand, der gerade keine Lust hat oder jemand, der gerade nichts zu tun hat.
Ein Lämmchen. Ja, okay.
Also da muss nicht der Chefdiplomat hin. Das ist, dieser heilige Ansgar ist also, hat im Jahr 826, vor 1200 Jahren, begonnen von dem Norden Deutschlands aus Dänemark zu christianisieren, also großen Teil Skandinaviens. Das war noch nicht mal so sonderlich erfolgreich. Mhm. Aber der ist seitdem eine ganz wichtige Figur halt in der katholischen Geschichte. Es ist aber ungewöhnlich, dass zu einem solchen Fest der Papst darauf besteht, dass Parolin nach Dänemark fliegt. Das ist jetzt natürlich ein Zeichen, dass Donald Trump ganz sicher nicht gefallen wird, weil er versucht ja, die Leute auf eine Linie einzuschwören, dass sie möglichst wenig Widerstand aufbauen, was die dänischen Ansprüche, die dänische Haltung zur Frage von Grönland angeht. Ich glaube, dass dieser diplomatische Zug, jetzt zu sagen, hört mal zu, meine amerikanischen Freunde, der Vatikan, und der vertritt immer ein 1,4 Milliarden wohlhabenden Katholiken auf dieser Welt, der taucht mit dem wichtigsten Diplomaten in Dänemark auf und der wird mit Sicherheit nicht dorthin fahren, um den Dänen klarzumachen, dass sie die amerikanische Haltung verstehen sollten, sondern
wird er ihnen was anderes klar machen oder wird er einfach da in irgendeine Kirche gehen und sagen, wir haben hier ein Fest, juhu, Halleluja, und dann wird er wieder wegfliegen oder kommt da auch was?
Also denkst du? Ich glaube, allein diese Geste, dass ein Land, in dem nur, ich glaube, 0,9% der Bevölkerung Katholiken sind, von einem Mann besucht wird, der 1,4 Milliarden Katholiken repräsentiert auf der ganzen Welt, dass das zeigen soll, wir Christen, katholische Christen in über 200 Ländern auf diesem Planeten. Wir sind an der Seite dieses nicht besonders großen Landes, das gerade eine heftige Auseinandersetzung mit einem der mächtigsten Länder der Welt austragen muss. Und weißt, es ist ja so, die müssten ja im schlimmsten Fall auch Herrn Parolin da wegfegen. Und ich glaube, dass diese Solidaritätsbekundung, die ist jetzt nicht so eine laute Diplomatie, wie sie Herr Trump betreibt, sondern es ist eher eine leise. Aber ich glaube, es ist eine sehr wirkungsvolle, weil also es gibt ja auch andere Länder, die gesagt haben, also die NATO, was weiß ich, wir stehen zu Dänemark, aber dass der Papst sagt, ich möchte, dass mein eigener Mann da auftaucht, das finde ich ist ein sehr deutliches Zeichen.
Ja, wäre schön, wenn das so ist. Also ich hoffe, dass Trump das wahrnimmt und dass die Welt es wahrnimmt, weil bis heute habe ich davon noch nie gehört. Also ja, ich kann es mir nur wünschen, dass das ein Zeichen ist. Ja.
Also ich bin mir ganz sicher, dass die, es ist natürlich auch so, wenn die Menschen, die in den USA in die Kirche gehen, Katholiken sind, dann mitbekommen, dass ihr Oberhaupt ihrer Kirche ein deutliches Zeichen gegen den Präsidenten setzt, nämlich Dänemark stärkt.
Ja.
Dass die sich dann schon überlegen werden zu sagen, sag mal, repräsentiert der eigentlich uns Amerikaner wirklich? Und ich glaube, das ist eine Sache, die Trump am meisten fürchtet. Zumindest habe ich das so aus den Gesprächen hier in Rom rausgefunden. Die Demokraten sind ja nicht so sonderlich vereint, wie du weißt, in den USA. Mhm. Da gibt es also mehrere Kandidaten, die sich gerne als neuen Präsidentschaftskandidaten aufbauen würden. Aber so eine richtig große integrative Figur gibt es ja jetzt. Es gibt da jetzt keinen neuen John F. Kennedy oder so.
Leider nicht, nee.
Aber eine Sache ist natürlich wahr. Also für das Viertel der US-Amerikaner, die katholisch sind, bedeutet dieser Papst natürlich eine ganz klare integrative Figur. Den erkennen sie, den sehen sie im Fernsehen. Und die Präsenz des Papstes kannst du auch so wahnsinnig schlecht unterdrücken. Also du kannst vielleicht einen politischen Gegner beschädigen, ausschalten, dafür sorgen, dass er nicht im Fernsehen kommt. Du kannst die Medien beeinflussen. Das alles tut Trump, ja? Kannst du auch mit einem politischen Gegner in den USA, wenn du wie Trump also über die Medien auch herrschen willst. Also du weißt ja, dass in die Pressefreiheit viele Kollegen in akuter Gefahr sehen.
Aber man könnte nicht jetzt mal so ein Papst jetzt nicht einfach mal was Lautes gegen Trump sagen und ihn damit so provozieren, dass Trump würde, glaube ich, sogar so einen Papst drunter machen. Er würde sogar was Böses über den Papst sagen. Das könnte ich mir vorstellen. Und dann wäre er doch sowas unten von unten durch. Wäre das nicht ein kluger Schachzug?
Ja.
Ihn einfach mal so ein bisschen zu provozieren, sodass Trump selbst da, der macht ja von nichts halt. Der postet irgendwelche Sachen, die Macron ihm privat geschickt hat. Der macht sich lächerlich über andere Politiker, die äfft ihn nach. Das ist ja, der hat ja keinerlei Respekt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er vom Papst wirklich Respekt hat. Und wenn er den jetzt öffentlich degradieren würde, dann würden vielleicht auch die letzten Dussel bemerken, dass das nicht geht.
Ich glaube, dass in dieser Frage Leo XIV. Sehr vorsichtig und sehr klug handelt, weil er weiß, was passiert ist, als Papst Franziskus, sein Vorgänger, den er ja schätzt, die Waffen ausgepackt hat. Der hat ja im Wahlkampf in den USA ganz klar eingegriffen und hat gesagt, ein Präsidentschaftskandidat, damals Donald Trump, der Zäune ziehen will und keine Brücken bauen, der ist kein Christ.
Ja.
Das waren ziemlich harte Worte und damals hat sich das als nicht besonders klug erwiesen, weil viele Amerikaner gesagt haben, okay, wir verstehen diese Meinung des Papstes, wir finden die auch richtig, aber wir möchten keine Einmischung in einen amerikanischen Wahlkampf. Sondern ich glaube, dass dieser Papst denkt, ich werde da behutsamer vorgehen und sagen wir so, eher mit Gesten. Und die Waffenkammer, die er hat, das, was er noch auspacken kann, die ist natürlich reich bestückt. Und ich glaube, das weiß der amerikanische Präsident auch. Also es hat während des Golfkrieges, da betraf das Papst Johannes Paul II., der hat immer wieder gesagt, der Krieg ist ein Abenteuer ohne Rückkehr. Und der Krieg ist immer nur eine Verschlimmerung der Konflikte und der Krieg löst gar nichts. Und er hat damit gedroht, den amerikanischen Priestern, den katholischen Priestern, die, wenn sie an dem Krieg beteiligt werden und sollten sie Soldaten beerdigen, also amerikanische Soldaten nach einem tödlichen Vorfall in diesem Konflikt beerdigen, dass sie dann darauf hinweisen sollen, dass sie in einem ungerechten Krieg gefallen sind und für eine ungerechte Sache.
Okay.
Das ist natürlich etwas, was auch die amerikanische Armeeführung also auf gar keinen Fall will. Also deswegen, also die Sachen, die ein Papst tun kann, sind schon ziemlich viele. Und ich glaube, dass Leo jetzt mit diesen ersten Schachzügen zu sagen, wir stärken jetzt erstmal die Position Dänemarks, wir machen Trump auf eine ganz unterschwellige Art und Weise klar, wo wir stehen. Also reizt den Tiger oder den Löwen, jetzt haben wir ja den Leo-Löwen im Vatikan, reizt den bitte nicht allzu sehr, weil wenn du willst, dass der fauchen kann, der auch.
Na gut, also dein Wort in Gottes Ohr, möge das die richtige Entscheidung sein. Ich habe ja so meine Zweifel, dass Trump so unterschwellige Dinge überhaupt wahrnimmt aber gut, möge es so sein. Und also ich denke ja, so ein kleines Wunder wäre da vielleicht ein bisschen besser. Hatte der Ansgar dann so ein paar Wunder im Gepäck, wenn er jetzt schon da nach Dänemark zum Ansgar-Fest reist?
Der Ansgar reist da ja nicht hin, sondern der Ansgar ist ja schon lange tot.
Sondern der Parolin reist ja zum Ansgar-Fest.
Genau.
Können wir auf Wunder hoffen?
Ja, also der heilige Ansgar, ist eine ganz interessante Figur. Also ich mag den ganz besonders gerne, weil es gibt einen Ort in der Nähe von Höxter. Du kennst den Ort ganz bestimmt nicht.
Na, Höxter kenne ich, aber ja, den Ort bestimmt nicht. Ja, Höxter, das ist hier in Norddeutschland. Ja, ich hatte auch einen Kunstlehrer, der hieß Höxter. Vielleicht verwechsel ich das auch. Egal. Ja,
Höxter ist in Nordrhein-Westfalen. Das ist falsch. Siehst du, das ist ganz in der Nähe von meiner Heimat. Und ich war also in meiner Jugend, als junger Erwachsener, immer vollkommen überzeugt davon, dass ich aus einer Gegend stamme, die, was die Geschichte der Welt angeht, also absolut nichts beizutragen hatte, weil also ich sozusagen aus einer Gegend komme, in der ich also nicht erkennen konnte, dass da jemals viel passiert ist. Und dazu hätte ich auch...
Willkommen im Club,
Also dazu hätte ich auch das wirklich unscheinbare Höxter gerechnet, weil ich gedacht hätte, gut, also was soll in Höxter schon passiert sein? Ich habe da auch mal gelesen, wenn du durch diese Stadt läufst, das ist alles sehr malerisch und ganz lauschig. Also nichts gegen Höxter, aber du hast nicht den Eindruck, dass dort der Nabel der Welt ist. Da fahren also Menschen in Windjacken mit E-Bikes durch die Fußgängerzone. Da gibt es leckere Bäckereien. Da gibt es ganz engagierte Leute, die mich zu Lesungen einladen.
Sehr gut.
Aber ich habe dann aber lernen müssen, weißt du, das war bei der Zufallsrecherche, dass Papst Leo X. Wollte einen der größten literarischen Schätze, die es gibt, nämlich Schriften von Tacitus und von Cicero, zurückerwerben im Vatikan, also Abschriften davon. Dann habe ich gedacht, okay, also Sachen, die so wertvoll sind und so alt, also Werke aus der Antike, die auch so wichtig sind, wie also diese Werke von Cicero und Tacitus, die sind wahrscheinlich in einem Kloster, ich hätte mal gesagt, entweder in Ägypten oder in Griechenland oder in irgendeinem tollen Ort auf Sizilien. Und dann stellte sich raus, nein, diese Abschriften hat er aus dem Kloster Corvey bei Höxter erworben.
Verrückt, wie sind die da denn hingekommen?
Ja, also ich sagte ja, ich war so zutiefst überzeugt davon, bei jedem Besuch in unserem Stadtwald oder im Freibad oder was sonst so meine Heimatstadt Werl zu bieten hatte, dass es diese ganze Gegend also nie wirklich Weltgeschichte gemacht hat. Das ist aber nicht wahr, weil also diese unglaublich frühe Klostergründung in Corvey bei Höxter war also eines der wichtigsten Kulturzentren Europas.
Wow.
Und dort in diesem Kloster sind also auch die Schriften abgeschrieben worden, die sonst für immer verloren gegangen worden. Schon im 8. Jahrhundert, im 7. Jahrhundert. Das Unglaubliche ist, die sind dort auch aufbewahrt worden. Und dieser Ansgar, der später versuchen wird, Skandinavien zu christianisieren, der ist in diesem Kloster auch Bischof. Der lebt dort auch. Der hat diese Schriften auch gesehen. Der hat also auch davon erfahren bestimmt, dass die dort gibt. Das ist so eine der wichtigsten Bibliotheken der Welt. Muss man sich mal vorstellen. Das,
also, ja, aber da haben die immer schlechte PR gemacht, da immer bei dir in der Gegend und nicht so viel Heimatkunde verbreitet, weil wenn du das gar nicht gewusst hast, dass
ich da wusste, Ecke sowas ist. Nein, also ich, es gab ja als ich jung war, noch den Heimatkundeunterricht. Ne? Die hatten ja Heimatkunde. Aber wie gesagt, von diesem wahnsinnig interessanten Kloster Corvey und dem heiligen Ansgar hat also kein Mensch mir irgendwas erzählt. Wir hatten immer zu tun mit Hermann dem Kerusker.
Ach ja, Hermannsdenkmal. Steht nicht irgendwo so ein Hermannsdenkmal? Da war ich mal auf Klassenfahrt.
Ja, genau, ja. Da mussten wir auch immer hin, also zum Hermannsdenkmal. Und ich meine, nach allem, was ich heute weiß, war das schon ziemlich zweifelhaft, was man damals mit uns Kindern gemacht hat, weil die Nazis, ja, haben ja Hermann den Kerusker immer als so den großen Germanen hochstilisiert, was übrigens kompletter Blödsinn war, weil Hermann ein römischer ausgebildeter Soldat war und das Germanien, das damals existierte und das Germanien, das sich Hitler vorgestellt hat, hatten also absolut nichts miteinander zu tun. Aber wie gesagt, wir mussten also ständig diesen Hermann der Kerusker irgendwie toll finden. Aber von dem wirklich 100-mal interessanteren Kloster Corvey und dem heiligen Ansgar haben wir also überhaupt nichts mitgekriegt. Aber weißt du noch, erinnerst du dich an das Wunder, von dem ich dir mal erzählt habe, mit dem Arm?
In Stade, ja, da reden meine Kinder immer noch von, dass ich sie in der Stade geschleppt habe, um den Arm zu suchen.
Genau, genau. Und jetzt musst du sie nach Bremen schleppen, nach natürlich.
Bremen, du, ich bin nächste Woche in Bremen. Da haben wir wieder 3:09 Aufzeichnungen. Und da müsste ich, du meinst, ich muss vor den Proben, gehe ich nochmal schnell. Wo muss ich dann hin? In die Kirche?
Der erste Bischof von Bremen, der heilige Willehard, ja. Das war übrigens auch eine Holzkirche, die ist später abgebrannt. Aber dieser Willehard, der ist in dieser Kirche bestattet worden und der galt als einer der wichtigsten Heiligen überhaupt in dieser Zeit, im 8. Jahrhundert. Und dieser Willehard hat also von seinem Grab aus ganz viele Wunder gewirkt. Deswegen sind die Menschen, interessanterweise hat er viel mehr Wunder gewirkt an Frauen als an Männern.
Okay, Moment. Also das geht mir schon alles wieder viel zu schnell. Willehard. Wir sind in Bremen im 8. Jahrhundert. Da gab es einen Willehard, der war irgendwie ein Geistlicher offensichtlich.
Der erste Bischof, genau.
Ja, wir können noch nicht trennen zwischen Katholik und so weiter, weil das war ja alles eine Kirche noch, richtig?
Genau.
Ja, ein bisschen was habe ich ja gelernt inzwischen. Und jetzt hat er Wunder gewirkt. Er war schon tot, hat aber Wunder gewirkt. Und
man kann ja nur als Toter Wunder wirken.
Ja,
also
ja,
Menschen, die als lebendige Wunder wirken, das ist schon ziemlich Ausnahme.
Ja, das ist Jesus dann. Dann ist es mein Jesus.
Ja, und es gibt noch ein paar andere, die zu Lebzeiten Wunder wirken können. Das ist aber ziemlich selten. Mhm. Also wie gesagt, dieser Willehard ist, also ja, der war zu der Zeit so etwas wie später der heilige Nikolaus in Bari. Also das Grab war also eine Pilgerstätte, weil vor allem Menschen, die erblindet waren, die haben am Grab des heiligen Willehard gebetet und die konnten dann wieder sehen.
Ach, Leute, also was heute so graue Star-Operation, neue Linse und so, damals ging man zum Grab vom heiligen Willehard.
Nach Bremen, genau.
Ja, und, okay, zack, kommt mal wieder gucken.
Genau, und deswegen war das also auch ein ganz wichtiger Ort. Und der heilige Ansgar ist ja auch in Bremen gewesen. Also das hatte sich herausgestellt, dass also die Vorstellung des Christentums bis nach Norddeutschland gedrungen war und von dort versuchte man jetzt weiter nach Norden zu kommen. Wie du weißt, hat das nicht wirklich gut geklappt. Also die katholische Kirche hat sich weder in Dänemark durchsetzen können, noch in Schweden, noch in Norwegen. Da war Schluss. Also komischerweise gibt's da so eine Grenze. Die katholische Kirche schafft es also bis an die Nordsee und dann ist so langsam Feierabend.
Und auch da war es schwer genug. Ja, wir sind halt nicht so leicht zu überzeugen. Da muss man schon gute Argumente liefern.
Ja, aber ja, genau. Und was, also da sind wir übrigens jetzt auch wieder bei Trump auf eine gewisse Art und Weise, weil die Christianisierung in Amerika ist ja besonders erfolgreich erst einmal in Mexiko. Und seltsamerweise passiert ja auf diesem Kontinent etwas ganz Komisches. Mit äußerster Brutalität gehen also sowohl die Missionare als auch die Soldaten gegen die Indigenen vor, also gegen die Maya-Kultur, gegen diese Hochkulturen, die damals existiert haben. Dennoch stellt sich im Rauf von allerkürzester Zeit heraus, dass es eine Unmenge von Christianisierungen gibt. Also schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts, 1520, fängt das an, dass in Mexiko es große katholische Gemeinden gibt. Und die haben dann ja auch ihren ersten Heiligen, Juan Diego, vielleicht der wichtigste Heilige der Welt, weil das...
Ich habe auch noch nie gehört, klingt wie ein Fußballspieler. Juan Diego, wer ist das denn jetzt schon wieder?
Ja, ich versuche gerade zu Trump zurückzukommen, weil.
Ja, bitte, bitte.
Also, wie gesagt, die Christianisierung, die endet zwar in Deutschland, also ungefähr in der Nordsee, und in Amerika funktioniert es halt anders. Da ist Mexiko der Ausgangspunkt, aber dann wird Lateinamerika ganz wichtig und dann später auch Nordamerika. Und jetzt kommen wir doch mal zurück zu Juan Diego. Juan Diego erlebt also das wichtigste Wunder. Ich glaube, das ist, ich sage, der berühmteste Heilige der Welt aus dem schlichten Grund, weil das, das Heiligtum des Juan Diego, also das Heiligtum von Guadalupe in Mexiko, ist das mit Abstand am meisten besuchte Pilgerort der Welt, mit über 20 Millionen Pilgern pro Jahr. Das ist eine Riesennummer.
Ja, wer war jetzt Juan Diego? Was hat der gemacht und wieso pilgert man dahin und was hat man, also was konnte, was war sein Spezialgebiet? Nicht die Augen?
Also die Geschichte ist wirklich sehr, sehr seltsam. Die beginnt also so, es gibt also einen indigenen Herrn, wie der wirklich geheißen hat, weiß kein Mensch. Es gibt jede Menge Wissenschaftler, die behaupten, den hat es nie gegeben. Aber die Legende ist also so, es gibt also einen Indigenen, der interessanterweise den Namen Juan Diego bekommt. Und der geht über ein Feld in der Nähe von Mexico City, dem heutigen Mexico City. Das war ja eine sehr große Stadt, die dort schon gestanden hat. Kann man heute noch die wunderschönen Ruinen sehen. Und der geht also dabei ein Feld und auf dem Feld erscheint die Mutter Gottes. Und die Mutter Gottes, und jetzt wird's interessant, ist also nicht die weiße Mutter Gottes, die Maria aus Bethlehem, auch nicht in einem blauen Mantel wie in Lourdes oder in Fatima. Du weißt ja schon, Marienerscheidung, die hat ja mal einen blauen Mantel.
Ja, kenne ich mich so ein bisschen mit aus inzwischen, ja.
Und diese Maria ist also eine Mestizin, die hat also dunkle Haut. Das ist also das erste Mal, dass Maria jetzt nicht als Weiße auftaucht, sondern Maria hat die Farbe einer Indio-Dame. Mhm. Und Juan Diego ist also völlig von den Socken und sagt also, das ist ja irre, wer bist du denn? Und sie sagt, ja, ich bin die Mutter Gottes. Und sie sagt, oh wow, geh doch mal zum Bischof runter in die Stadt und sag ihm, du hast mich gesehen. Mhm. Und das macht Juan Diego auch, der geht also runter in die Stadt und sagt also, klopft am Haus des Bischofs und sagt, pass ihm auf, also ich habe gerade die Mutter Gottes gesehen. Die sieht genauso ähnlich aus wie meine Freundinnen, bekannten Frauen. Die hat also auch dunkle Haut, ist also auch eine von uns. Hm. Und der Bischof sagt also, das ist ja der größte Quatsch. Also was erzählst du denn für einen Blödsinn? Schmeißt Juan Diego also raus und Juan Diego ist also ganz traurig, der geht also wieder zurück über diesen Acker und da erscheint ihm die Mutter Gottes schon wieder und sagt, na, wie war's denn beim Bischof? Und Juan Diego sagt, ja, also das war ganz blöd, weil der Bischof hat gesagt, also ich bin nicht ganz dicht. Vor allem also konnte er sich nicht vorstellen, dass du also genauso aussiehst wie wir. Weil er hat also jede Menge Bilder von Mutter Gottes in seiner Kirche und da ist die Mutter Gottes immer strahlend weiß, also hat ein Teint wie Milch und Honig und jetzt soll die also ganz dunkel wie eine Indio-Frau sein. Was soll denn der Quatsch? Und dann sagt die Mutter Gottes, die also eine Indio-Frau ist, also pass mal auf, du gehst jetzt bitte nochmal hin und ich gebe dir jetzt dieses Bild und zeig ihm das mal. Und da gibt ihm die Mutter Gottes ein Bild, von dem ich mich immer gefragt habe, ob die das selber gemalt hat. Hat das Jesus gemalt? Hat es irgendein Engel gemalt?
Engel malen doch auch gerne, habe ich inzwischen gelernt. Ja.
Also ein Engel hat das wahrscheinlich gemalt von der Mutter Gottes. Und das bringt sie, also das bringt Juan Diego also jetzt runter zu dem Bischof. Und der Bischof kriegt also einen Anfall, weil er sagt, das ist ja der Hammer. Was für ein Bild, wo kommt das denn her? Und daraus entsteht dieser Wallfahrtsort der Mutter Gottes von Guadalupe. Und
ja, doch, genau, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, meine ich. Also ich weiß, ich kriege die alle durcheinander. Aber weißt du, was ich habe? Ich habe hier ein Marienquartett. Du weißt doch noch Quartett, ne? Quartett so mit Zügen und Autos und so weiter. Und unser toller Kollege Valentin hat mir letztens empfohlen, ein Marienquartett. Das habe ich mir sofort bestellt. Muss ich meine Lesebrille aufsetzen. Das sind sämtliche Marienerscheinungen. Also wenn wir jetzt nebeneinander sitzen würden, dann würde ich dir jetzt Karten geben und dann hätten wir hier Guadalupe, Mexiko, da steht es doch schon. Vom Vatikan anerkannt, Kategorie 1. Es gibt auch vom Vatikan anerkannt, Kategorie 2 und nicht anerkannt und so gibt es auch. Guck mal, Zeugen einer, Anzahl Erscheinungen 5, also da muss man jeweils besonders viele haben, um zu gewinnen. Zeitraum 4 Tage, Wunderheilung über 5000, Pilger jährlich 20 Millionen. Guck mal, ich halte jetzt die Karte in die Kamera, dann kannst du sie auch sehen. Jetzt
super, siehst du das?
Wir verlinken das. Ja.
Genau, und das super. Bild, das du da siehst, das ist genau das Bild, das Juan Diego damals dem Bischof gegeben hat.
Ach was.
Und ich habe dir auch schon mal erzählt, daran erinnerst du dich jetzt bestimmt, wenn man zu diesem Pilgerort kommt, dann ist das der einzige Pilgerort mit einem Rollband, wie im Flughafen. Erinnerst du dich? Man darf nämlich vor dem Bild der Mutter Gottes nicht stehen bleiben, weil sonst so viele Leute davor stehen bleiben.
Das ist der Wahnsinn.
Deswegen tritt man auf dieses Rollband und das rollt so wie am Flughafen, rollt man dann an der Mutter Gottes vorbei. Und 20 Millionen Menschen musst du irgendwie unterbringen. Aber jetzt kommen wir endlich wieder zu Trump und warum wir nochmal zurück zu Juan Diego gekommen sind. Übrigens, dieses Bild gilt deswegen als besonders heilig, das habe ich dir auch schon mal erzählt, weil die Sternenkonstellation, die auf dem Bild zu sehen ist, es entspricht exakt dem Zeitpunkt, als Juan Diego die Mutter Gottes gesehen hat, obwohl es zu dem Zeitpunkt noch keine Teleskope gab. Also es war unmöglich, zu dem Zeitpunkt ein so genaues Sternbild darauf zu malen. Und deswegen gilt das als so unglaublich hergestellt.
Und da kann man aber dann mit allen Krankheiten hingehen. Ne? Man muss jetzt nicht wie bei Willehard mit den schlechten Augen, sondern da kannst du mit jedem Leiden dieser Welt kann man da hingehen.
Das konntest du bei Willehard auch. Der hat auch nicht nur Blinde geheilt, sondern da hat es viele Heilungen von Blinden gegeben. Also
das ist ja alles sehr, sehr interessant. Ich möchte dieses Quartett übrigens mit dir spielen, wenn wir mal irgendwo einen Live-Podcast machen. Dann können wir Quartett auf der Bühne spielen.
Ja, du weißt doch noch, dass wir in Buchholz uns treffen.
In Buchholz, ja. Es gibt schon über 80 Karten, sind schon verkauft.
Siehst du, da freue ich mich schon.
Wir verlinken nochmal, ja. Machen wir noch mehr eigentlich dieses Jahr?
Ja, wir haben noch zwei andere Anfragen. Da sage ich dir aber noch Bescheid, wenn die feststehen.
Okay, gut.
Ja, gut. Aber ich wollte dir jetzt noch mal sagen, Trump. Mhm. So, jetzt wird es nämlich wichtig. Jetzt wird es ganz wichtig. Pass auf.
Ja, ich pass auf.
Das wichtigste Problem für die katholische Kirche seit vielen, vielen Jahren ist der große Unterschied zwischen Arm und Reich. Wie du weißt, haben wir schon drüber gesprochen, das ist jetzt gerade auch in Davos ein großes Thema. Und das ist natürlich auf dem amerikanischen Kontinent ein ganz besonderes Thema. Weil, wie du weißt, konzentrieren sich in Nordamerika und Kanada Menschen, die sehr, sehr reich sind und einen sehr hohen Lebensstandard haben. In Lateinamerika gibt es auch sehr reiche Menschen, so ist das nicht. Aber der Unterschied zwischen sehr arm und sehr reich ist dort gewaltig. Das betrifft Länder wie Venezuela, Guatemala, viele Länder, Peru, da wo der Papst Bischof war. Und Papst Johannes Paul II. Hatte im Jahr 1999 eine Vision sozusagen und hat gesagt, wir müssen aus diesem Nachteil eine Stärke machen. Wir brauchen eine amerikanische Kirche. Also eine solidarische Kirche zwischen Nordamerika und Südamerika. Und er hat ein ganz wichtiges Treffen gemacht im Februar 1999 und eine Grundsatzerklärung geschrieben, die heißt Ecclesia in Amerika. Und da ging es darum zu sagen, so Jungs, ihr lebt auf einem Kontinent, das ist der Kontinent mit den meisten Katholiken der Welt. Es gibt in Europa viel weniger Katholiken als auf dem amerikanischen Kontinent. Auf dem amerikanischen Kontinent leben viel mehr Katholiken als irgendwo sonst. Und er hat gesagt, da ihr ein wichtiger katholischer Kontinent seid, bitte rauft euch zusammen. Und zwar, und das hat den Amerikanern damals schon nicht gepasst, hat er gesagt, der Kern, also der Beginn all dem, was die katholische Kirche angeht, ist in Mexiko, und zwar in Mexico City, an diesem Denkmal von Guadalupe. Da fängt alles an, weil die Mutter Gottes da erschienen ist. Damals haben schon ganz viele konservative amerikanische Bischöfe gesagt, nee. Also das hört sich alles schon mal ganz schlecht an. Wir sollen einen Teil von unserem Reichtum abgeben an diese unheimlich armen Kirchen Lateinamerikas. Und vor allem, wir sind gar nicht die Stars, sondern die Stars sind die Jungs in Mexiko. Was soll das denn bitte? Dann hat sich aber im Laufe der Jahre in der amerikanischen Bischofskonferenz auch eine durchgesetzt, dass viele Bischöfe, Kardinäle gesagt haben, nein, diese Erklärung aus dem Jahr 1999 von Johannes Paul II., die war eigentlich völlig richtig. Wir müssen sehen, dass wir uns zusammenraufen. Und dann kam Trump. Und diese Idee, wir werfen Immigranten raus, wir lassen die Leute nicht mehr ins Land, wir gehen nach Venezuela und entführen irgendwelche Leute, also wir führen uns auf, wie die Herren Amerikas widerspricht dieser Erklärung von 1999 diametral.
Ja.
Die Politik des Vatikans seit 1999 zu sagen, ein christliches Amerika muss christliche Werte in die Tat umsetzen, widerspricht all dem, was Trump macht. Und das weiß Donald Trump natürlich und das weiß Papst Leo XIV. Natürlich auch, weil der war damals an der Abfassung dieser Schrift indirekt schon beteiligt. Er wusste, dass es diese Idee gibt. Und das war für ihn als Augustinermönch, als Bettelmönch natürlich eine vollkommen logische Idee, zu sagen, er ist selber nach Peru gegangen, er hat gesagt, wir müssen eine Solidaritätsgemeinschaft aufbauen, das ist der springende Punkt.
Aber glaubst du wirklich, dass Trump das so weiß? Also ich weiß immer nicht, wie viel Langzeitgedächtnis der so hat und was der so verfolgt. Da habe ich ja zunehmend Zweifel.
Ob er das weiß oder nicht, das kann ich dir auch nicht sagen. Aber was ich dir mit Sicherheit sagen kann, ist, die amerikanische Außenpolitik und die ganze amerikanische Politik hat jetzt natürlich mit einem Viertel der Bevölkerung im eigenen Land zu tun, die mit Bischöfen zu tun haben, die sagen, hört mal zu. Die ganze Idee, dass America first, die ganze Idee, wir machen das alles ganz alleine mit Gewalt, so wie es uns passt, widerspricht all dem, was die Päpste seit über 26 Jahren predigen, total. Ja. Und ich glaube, dass diese Linie, die Leo XIV. Eingeschlagen hat, und ich glaube, dass das auch, sagen wir mal so, von der Trump-Administration als eine Gefahr angesehen wird, weil die sagen werden, okay, und ich glaube, dass deswegen auch der Papstbesuch, der ja irgendwann in den USA ansteht, eine unheimlich heikle Geschichte sein wird, weil viele Anhänger von Donald Trump werden sagen, was passiert, wenn der hierher kommt und sagt, diese Ideen, die in der katholischen Kirche ja jetzt seit Jahrzehnten gelten, zu sagen, wir wollen die Grundsatzschrift Ecclesia in Amerika umgesetzt sehen. Eine amerikanische Solidargemeinschaft. Und wenn er das in New York oder Washington sagen würde, würde das all dem widersprechen, was Donald Trump tut. Ja.
Aber so wie du mir das jetzt erzählst, denke ich, das ist doch jetzt erst recht die Chance für den Papst, auf sich aufmerksam zu machen, auf die katholische Kirche aufmerksam zu machen, vielleicht auch die katholische Kirche zu retten vor den eigenen Problemen, also jetzt nicht durch Ablenkungsmanöver, wie Trump das macht. Ich meine, über die Epstein-Files redet kein Mensch mehr, seit er Venezuela überfällt und Grönland haben will. Aber dass jetzt die katholische Kirche die Chance hat zu sagen, so, wir haben hier einen sehr, sehr guten Gedanken, einen sehr guten Grundgedanken, was den Frieden und die Nächstenliebe angeht auf der Welt, jetzt nicht nur katholische Kirche Nord-Süd, sondern überhaupt die ganze Welt. Wir ganzen Katholiken stellen uns gegen diese Art von Politik und wir sind viele. Und jetzt seht mal her, so, das wäre doch eigentlich mal eine Chance, mal ein richtig positives, lautes Statement zu setzen. Warum macht man das nicht?
Ja, weil das ist eine unheimlich gute Frage, die stelle ich mir auch immer wieder. Mhm. Aber ich glaube, dass es gibt zwei Sachen, die für die katholische Kirche, glaube ich, wichtig sind. Das eine ist der Faktor Zeit. Die sagen sich immer das Gleiche. Wir sind mit einer Diplomatie, die über sehr lange Zeiträume nachdenkt, immer gut gefahren. Also immer dann, wenn wir hektisch wurden, wurde es schwierig. Das zweite ist, die Zeichen, die wir setzen, sind Zeichen, die auch vor allem in die katholische Welt wirken sollen. Der Papst will nicht als ein alternativer politischer Führer auftreten. Das ist er nicht. So sieht er sich auch nicht. Der Papst sagt, ich bin der Nachfolger des heiligen Petrus, ich bin der Bischof von Rom, ich bin das Oberhaupt der katholischen Kirche. Was ich tun kann und was ich auch tun möchte, ist, den Katholiken ein Zeichen setzen, indem ich sage, mein Staatssekretär fährt zum Fest des heiligen Ansgar nach Dänemark. Das ist mein Job.
Verstehe ich, aber manchmal denke ich eben dann auch, so außergewöhnliche Umstände erfordern auch außergewöhnliche Maßnahmen und momentan ist es sehr außergewöhnlich. Da wünschte ich mir dann irgendjemand, der nochmal so richtig auf den Tisch haut, aber der eben auch eine gewisse Macht hat und die, oder zumindest jemand, der auf den Trump, also dem Trump zumindest zuhören würde für 3 Sekunden und dessen Meinung ihm vielleicht wehtun würde. Und das ist ja nun mal der Papst.
Das stimmt, aber wie du weißt, hatte ich, meine Frau und ich, ja das große Glück, dass wir über eine Stunde mit dem Papst gesprochen haben und wir haben auch, obwohl ich nichts über den Inhalt verraten darf, auch über dieses Thema natürlich gesprochen. Und bei diesen Gesprächen kam vor allem eins immer raus, dass er gesagt hat, es gibt, dass die auf einen vorsichtigen Weg setzen, dass sie nicht für eine Hauruck-Diplomatie sind. Du weißt ja, es ganz oft hat man ihm vorgeschlagen, gehen Sie nach Gaza, das wollte Franziskus ja eigentlich schon, gehen Sie mitten da rein und das Problem, das ich damals schon gestellt habe, wo viele Sicherheitskräfte auch gesagt haben, der Papst ist verrückt, wenn er nach Gaza geht, ist, er würde ja auch Menschen in Gefahr bringen, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Na, weil klar, der Papst kann ja nicht alleine hinfahren, wenn der allein, das wäre einfach viel zu gefährlich. Und ich glaube, dass auch dieser Papst, Leo der 14., weiß, wir müssen so reagieren, dass auch die Katholiken, die im Grunde ihres Herzens Anhänger von Donald Trump sind, dass die mal darüber nachdenken, ob diese Position, die sie haben, wirklich richtig ist. Ja, also ich glaube nicht, dass er daran denkt, die Leute verschrecken zu wollen. Er würde sagen, okay, die haben eine andere politische Meinung und die können eine politische Meinung haben, wie immer sie wollen, weil ich bin kein Politiker. Aber meine Botschaft ist die Botschaft von Jesus Christus und alles das, was gegen diese Botschaft, nämlich selig sind die, die barmherzig sind und selig sind die, die Frieden stiften, widerspricht, das ist auch gegen mich. Aber ich glaube, er will sich nicht als ein zweiter Politiker verkaufen. Ich glaube, das ist ihm ganz wichtig. Aber du hast recht. Es ist eine Gratwanderung. Es ist eine Gratwanderung zwischen den einen, die sagen, da muss viel mehr kommen, und den anderen, die sagen, wir wollen sie als Oberhaupt einer Kirche nicht verlieren. Wir wollen nicht, dass sie ein Pseudopolitiker werden.
Es ist schwer. Und er könnte ja nicht einfach sagen, so, ich lade jetzt mal Trump zum Kaffee ein und dann reden wir mal ein bisschen in der Hoffnung irgendwie, weil Trump plappert ja immer das nach, was irgendjemand ihm zuletzt gesagt hat. Oder macht man das nicht als Papst? Ich möchte also mal so einen Präsidenten einladen.
Also ich glaube, dass der Vatikan viel Erfahrung in der Auseinandersetzung mit dem Sowjetimperium damals gesammelt hat. Und da hat man eine Diplomatie gefahren, die immer vorsichtig und immer ein bisschen im Verborgenen war. Also ich weiß noch genau, dass damals, es gibt eine kleine Kirche in der Stadt, die würde ich dir furchtbar gerne mal zeigen, wenn du das nächste Mal kommst. Das ist eigentlich eine unscheinbare Kirche in der Nähe vom Lago Argentina, mitten in der Stadt, die Kirche des heiligen Stanislav. Das ist eigentlich eine Kapelle, das ist noch nicht mal eine große Kirche. Aber während der Auseinandersetzung zwischen der katholischen Kirche und den Sowjets war das ein ganz wichtiger geheimer Ort der Diplomatie. Also da haben sich hochkarätigste Leute getroffen in dieser Kapelle und dahinter gibt es so ein kleines Gemeindezentrum. Da haben also Leute gesessen, die haben damals schon über Krieg und Frieden und vor allem über die sowjetischen Pläne und über das, was die Polen, den Aufstand, den die Polen damals gegen die Sowjets und gegen den damaligen Diktator Jaruzelski initiiert haben. Und ich weiß von zwei Kollegen, dass jetzt etwas Ähnliches passiert in der amerikanischen Akademie hier in Rom und in dem akademischen Kulturzentrum hier in Rom. Das ist auf dem Gianicolo-Hügel. Da finden in letzter Zeit seltsame Treffen statt von Leuten, die, glaube ich, im Hintergrund versuchen, auch aus wirtschaftlicher Sicht den Amerikanern klarzumachen, es ist nicht gut, auf lange Sicht sich mit der katholischen Kirche zu verderben. Weil ich glaube, das ist etwas, was Herr Trump auch fürchtet, ist das größte Netzwerk dieser Welt, ist die katholische Kirche. Es gibt kein größeres.
Wow.
Es gibt kein größeres, das so viele Länder miteinander verbindet. Mhm. Es gibt auch kein anderes Netzwerk, in dem so viele Informationen gesammelt werden auf der ganzen Welt. Und ich glaube, dass dass Leo der 14. versuchen will, das vorsichtig auszuspielen und im Hintergrund. Ich glaube, das ist seine Strategie. Aber ich bin gespannt. Gut. Du hast ja völlig recht. Die Weltlage ist zurzeit so angespannt, dass
ich jetzt die Hoffnung auf die katholische Kirche setze, ne? Dass du siehst, wie angespannt die Lage ist.
Ich kann dazu nur sagen, dass mich das mit äußerster Freude erfüllt. Aber wie gesagt, ich finde in all dem zum Beispiel total spannend, ist der Papst spricht ja über die Pläne seiner nächsten Reise und er sagt immer wieder Afrika.
Ja, er nicht sagt, Amerika.
Nicht Amerika, nicht Peru, was mich auch wundert, sondern er sagt, ich will zu meinen religiösen Wurzeln, also zum heiligen Augustinus. Und wie du weißt, ist das ja eine ganz pikante Reise, weil es da ja maßgeblich um eine Frau geht.
Ja, also der heilige Augustinus, der scheint dich sehr zu faszinieren. Den hast du schon so oft angesprochen, dass ich es inzwischen sogar behalten habe.
Ja, also ich habe seitdem der Papst ist, du weißt ja, wie das ist. Also man kann sehr leicht erkennen, wer sich gerade an den Papst heranwanzt. Also du kannst dich doch bestimmt an deine Zeit erinnern als Redakteurin und du nur einen Redaktionschef gekriegt hast und deine Kolleginnen und Kollegen versucht haben, sich an den neuen Chef heranzuwanzen, oder?
Ja, also ich sag mal so, wir haben immer so Chefs gekriegt, die eigentlich schon irgendwo da waren und dann, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja, ja, also ich kenne so Situationen, wenn so wichtige Leute vor allen Dingen wenn man da irgendwo im VIP-Raum war und so, dann kommt ein wichtiger Mensch, in Anführungszeichen ein wichtiger Mensch rein und so die Gespräche drehen sich und die Leute versuchen, in die Nähe zu kommen und dann ins Gespräch zu kommen. Das ist hochgradig peinlich oft.
Siehst du, und das ist jetzt genauso. Jetzt fangen auf einmal Bischöfe, die noch nie in ihrem Leben irgendwas mit den Augustinern zu tun haben, ständig Bücher über den heiligen Augustinus zu schreiben. Also wenn du jetzt durch die Bibliotheken in der Nähe vom Vatikan gehst, also die Buchläden, wunderst du dich, wer alles was über den heiligen Augustinus zu sagen hat. Und auch in den Zitaten der Predigten, wenn du jetzt irgendeinen anderen Kardinal redest, das kommt pauselos der heilige Augustinus vor.
Also, nicht nur du stehst so auf ihn, bist völlig besessen vom heiligen Augustinus, sondern den ganzen Katholiken in Rom jetzt auch. Was gibt es denn da überhaupt noch Neues zu sagen? Also der hatte irgendwie eine Frau, dann ist er irgendwann abgehauen, hat die Frau in die Wüste geschickt, hat gesagt, ihr dürft alle keine Frauen haben. So.
Das ist jetzt die extrem verkürzte Variante, aber richtig ist, dass wenn der Papst wirklich nach Algerien reisen wird, also in den Urort, in dem der heilige Augustinus Bischof war, das ist ja der springende Punkt, die Ruine der Kirche, in der heilige Augustinus gewirkt haben soll, die gibt es noch, das ist eine Ruine, das stehen nur noch ein paar Steine, ja, aber klar. Die Ruine existiert noch. Wenn er dorthin kommt, wird er sich die Frage stellen und er wird sie auch beantworten müssen, wie steht die Kirche denn jetzt so wirklich zum Zölibat, weil der heilige Augustinus hat zu dem Zölibat ja nicht so besonders ernst genommen, im Gegenteil, auf so jedem Familiengericht würde der heute extrem Ärger bekommen, wenn er mit einer Frau erst ein Kind zeugt, sie dann wegschickt, ohne darüber klar ihr die Möglichkeit zu geben, das Kind mitzuerziehen. Also das alles war nicht so cool. Deswegen denke ich mal, das Thema sowohl Zölibat als auch Keuschheit, das wird nochmal eine Rolle spielen, wenn der Papst jetzt irgendwann nach Algerien fliegt und sich mit dem Thema heilige Augustinus und Liebe und Leidenschaft auseinandersetzen muss.
Ja, das in einem muslimischen Land. Also da bin ich ja mal sehr gespannt, ob das jetzt so die richtige Wahl ist.
Und ja, gut. Auf diese Augustinusreise bin ich auch sehr, sehr gespannt.
Da musst du mit, oder?
Ja, da will ich unbedingt mit, natürlich. Da bin ich schon ganz gespannt, ob er das jetzt wirklich in die Tat umsetzt. Das ist in der derzeitigen Situation nicht, glaube ich, alles nicht so ganz einfach, das vorzubereiten. Aber ich denke mal, dass er das will. Und dann, wie gesagt, diese Frau fasziniert mich. Ja, man weiß so wahnsinnig wenig über die. Noch nicht mehr ihr Name ist bekannt, aber...
Also schreibst du dein nächstes Buch auch über den heiligen Augustinus?
Nein, ich schreibe gerade ein neues Buch, aber das ist nicht über den heiligen Augustinus. Ja, aber wie gesagt,
ich frage auch lieber nicht, worüber. Na, ja. Alles na, doch
das, das, nein, ja. das verrate ich dir noch ganz bestimmt. Aber wie gesagt...
Nein, alles gut. Aber gut, also du schreibst nicht über den heiligen Augustinus, weil möglicherweise alles gesagt ist, aber jeder, der sich nochmal profilieren muss gerade, der schreibt dann doch nochmal was.
Genau, heiliger Augustinus ist gerade ganz angesagt in ganz vielen Predigten. Ich habe auch zu meiner großen Freude jede Menge Leute, die jetzt mit mir sprechen wollen und wie gesagt nach dieser Papstaudienz und die auch plötzlich alle ganz große Augustinus-Fans sind und aber wie gesagt, wir können ja zumindest, ich weiß, dass es in Deutschland gibt, es ein gutes Augustiner-Bier. Und,
ich wollte gerade sagen, das ist meine einzige Assoziation gerade. Also irgendwie ist das nicht so eher so ein Weißbier, sowas in der Art? Ich weiß gar nicht, irgendwie sowas, so Bayern verbinde ich damit. Aber
ja, genau, also vielleicht sollten wir das nächste Mal ein Augustiner-Bier trinken. Ja, und und wir werden dann auch mal über unsere nächsten Podcast-Reisen reden müssen, weil da planen wir so gerade ganz intensiv und überlegen uns auch, wie wir dann den heiligen Augustinus und das Kloster des Papstes einbinden können, wo er seine Zeit verbracht hat. Und da können wir, glaube ich, noch das eine oder andere Geheimnis erzählen über seinen Tennisplatz und seine Mensa und was es dort im Kühlschrank gab und so. Ich glaube, dann erzählen wir das nächste Mal ein bisschen was darüber, meine Lieben.
Und bevor jetzt der Papst solche großen Reisen antritt, macht er ja zu Hause auch einige Empfänge. Jetzt habe ich gelesen, er hat nun gerade Elternempfang von den Jugendlichen, die in diesem schrecklichen Feuer in der Disco da über Silvester, in der Silvesternacht umgekommen sind.
Du meinst, dieser furchtbare Brand in Grand Montana?
Genau. Das ist ja auch ein schwieriger Termin für so einen Papst. Ne? Wie kann man, also ich frage mich zum einen, okay, da muss man sehr katholisch sein, um als Eltern dann zu sagen, ich suche jetzt Trost beim Papst. Wie kann so ein Papst da Trost spenden? Was kann das bringen? Also da ploppen ganz viele Fragen in meinem Kopf auf.
Also ich habe das oft erlebt, natürlich in den vergangenen Jahrzehnten. Menschen, die von solchen Katastrophen betroffen waren, also selbstverständlich vor allem Eltern, die über den Verlust ihrer Kinder wegzukommen versuchten, was ja also ziemlich zum Schlimmsten gehört, was einem im Leben passieren kann.
Absolut.
Da stellt sich immer die gleiche Frage, wenn ein solches Anliegen an den Papst herangetragen wird, also wenn der örtliche Bischof sagt, wir haben hier eine wirklich unglaubliche Katastrophe und die Betroffenen würden gerne Trost vom Papst bekommen. Ich habe das in meiner eigenen Familie erlebt. Ich habe also Verwandte, die auch mich gefragt haben, kannst du mich mitnehmen in eine Audienz? Ich möchte einfach mal so etwas in die Nähe eines Papstes spüren. Das betraf eine entfernte Bekannte, also eine entfernte Verwandte von mir, die durch ein Attentat, die Opfer, deren Eltern Opfer in einem Attentat geworden waren. Und wenn ich dabei gewesen bin, habe ich mir die gleiche Frage gestellt wie du auch. Dieser Papst, Leo XIV., finde ich, hat auf eine erschreckend offene, aber finde ich sehr gute Art reagiert und hat gesagt, warum Gott euch, die Angehörigen, diese Prüfung auferlegt hat, kann ich euch nicht beantworten. Ich weiß das nicht. Woher dieses Übel und das Unheil aus dieser Welt kommt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum ihr davon betroffen seid. Und er hat dann gesagt, wir glauben an die Auferstehung der Toten. Wir glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und ich glaube, ich habe viele Menschen erlebt, die das als einen Trost empfunden haben, die gesagt haben, also weißt du, es gibt so einen ganz komischen Ritus dabei. Ich habe das ein paar Mal erlebt. Menschen lassen ihre Trauer manchmal in einem Gegenstand. Also ein Tuch, ein Buch, manchmal ein Stein. Und ich kann mich daran erinnern, dass wenn die zu einem Papst gekommen sind, haben sie ihm das dann gegeben und haben gesagt, ich möchte meine Trauer ihnen anvertrauen. Ich möchte die ablegen.
Ja, dann ist man die los sozusagen und symbolisch und ist erleichtert ein bisschen.
Ich kenne niemanden, wo ich meine Trauer lassen kann. Ich weiß
eine schwere Bürde von so vielen Menschen, die Trauer aufzunehmen. Hui.
Ich weiß nicht. Ich brauche jemanden, von dem ich denke, dass er diese Trauer in Empfang nehmen wird, dass er mit dieser Trauer umgehen kann und dass ich sie ihm auch zumuten kann. Das habe ich ganz oft erlebt und die Päpste haben das dann auch in Empfang genommen und haben dann auch gesagt, meine Schultern können das tragen. Das ist eigentlich mein Job, weil mein wichtigster Job in diesem Leben ist, Hoffnung zu bringen. Das war ja das Motto des Heiligen Jahres auch. Also Hoffnung ist ein ganz zentrales Thema der Päpste, weil die gesagt haben, das ist das, was uns ausmacht, dass wir sagen.
Ohne geht's ja gar nicht. Also sonst wären wir verrückt. Wenn wir nicht das Gefühl haben, dass es doch am Ende alles gut wird oder irgendwas besser wird, dann gibt's ja Situationen, das hältst du ja gar nicht aus. Aber es gibt doch dann manchmal auch diesen Satz, so auch gerade von Geistlichen, so nach dem Motto, ja, Gott nimmt halt die, die er besonders lieb hat, zuerst, so wenn es um Kinder geht. Da sträubt sich bei mir immer alles, weil ich denke, das ist aber jetzt auch hart. Also,
da bin ich ganz bei dir, das schreibt sich bei mir auch alles. Also ich habe einen guten Freund verloren, den Cousin von meiner Frau. Und der wollte definitiv nicht in den Himmel, sondern der war jemand, der definitiv sehr gerne weitergelebt und sehr gerne weiter sein Audi gefahren wäre. Also da hast du völlig recht, da gehe ich auch nicht mit. Ich glaube, dass wir da wirklich, ich glaube, die viele Päpste würden sagen, wir stehen da einfach vor einem Mysterium. Keiner kann das wirklich erklären. Aus welchem Grund, wann, wer aus dem Leben gerissen wird. Und ich finde es auch, ich kenne auch Priester, die dann einfach predigen, es ist auch nicht zu erklären, es ist auch einfach schrecklich. Also ich kann mich die Predigt erinnern, als eine Mutter gestorben ist, die ich gut kannte, die zwei kleine Kinder hatte, warum die aus dem Leben gerissen werden musste, das erschließt sich niemandem. Aber wie gesagt, manchmal, wie gesagt, können Päpste mit dieser Last, dass man ihnen sagt, ich nehme eure Trauer jetzt erstmal auf, können die ganz gut damit umgehen. Und es gibt auch Leute, die kommen aus diesen Treffen raus und sagen, ich fühle mich jetzt irgendwie erleichtert.
Das Mitgefühl, ne, so viel Mitgefühl zu bekommen und das Gefühl zu haben, da hört mir jemand wirklich zu. Und vielleicht ist auch manchmal leichter, bei jemandem Fremdem sozusagen das zu lassen oder loszulassen, zu trauern, wenn man also dem das anzuvertrauen. Das kann ich nachvollziehen.
Leo hat geweint. Leo hat... Als er das gehört hat, der hat...
Ach, kann ich verstehen.
Moment nochmal, ich weiß nicht, was Kerstin will.
Bei der Begegnung mit
denen. Ach so, nochmal. Ah gut, geweint. Sag nochmal. Ja, das ist doch gut.
Er hat mit den Eltern geweint.
Ich fand es berührend zu sehen, dass Leo der 14., der Papst, bei dieser Begegnung mit den Eltern aus Crans-Montana geweint hat. Der war wirklich erschüttert. Ich hab öfter Päpste weinen sehen bei so etwas. Und ich glaube, natürlich kommen die da auch an ihre Grenzen und sagen, warum lässt Gott so etwas zu? Selbstverständlich. Warum werden junge Menschen, warum werden junge Menschen aus so einer furchtbaren Art und Weise aus dem Leben gerissen?
Ja.
Aber ich kenne auch Leute, die zu Päpsten gekommen sind und haben gesagt, ich habe ja gebetet zu Gott, dass mein Sohn überlebt oder mein, ich habe ja gebetet zu Gott, dass mein Sohn oder meine Tochter überlebt. Sie hat diese Tragödie nicht überlebt. Ich weiß nicht, was ich noch mit der Kirche anfangen soll. Das gibt es auch.
Ja. Aber deswegen, wenn man so richtig gläubig ist, ne, so richtig doll katholisch gläubig und dann stirbt ein sehr, sehr alter Papst, ist es dann nicht eigentlich, wieso trauert man dann eigentlich? Weil dann ist es doch eigentlich so, dass er nun zu seinem Gott, also da, wo er doch eigentlich sein möchte, hingehört, aufgehoben ist, der müsste doch direkt an erster Stelle stehen, da, wenn er da anklopft, da oben. Ist das nicht eigentlich, ist das jetzt ein schräger Gedanke, ja.
Ich fand das eine gute Frage, die du gestellt hast, aber die Päpste, die ich kennengelernt habe, waren das angeht, sehr unterschiedlich. Johannes Paul II. War von der Präsenz Gottes so überzeugt, für den war der Umgang mit Gott so, wie als wenn du in dein Auto einsteigst oder den Tisch deckst. Das war für den vollkommen normal und selbstverständlich. Also die Vorstellung, dass jemand nicht an Gott glauben kann, das hätte Johannes Paul II. Nicht geschafft.
Ist auch wie süß.
Also ich kann mich daran erinnern, dass er solche Sachen gesagt hat, also es soll Leute geben, die glauben nicht an Gott. Wie kann das sein? Also das war für den vollkommen unvorstellbar. Deswegen war für ihn die Tatsache zu sterben auch etwas, das hätte er wirklich als den Weg nach Hause gesehen. Und der hatte davor überhaupt keine Angst. Also kein bisschen.
Toll. Also das ist ja das Tolle, wenn jemand so glaubt, dass der keine Angst vorm Tod hat.
Er hat ja vor allem in jungen Menschen bei diesen Weltjugendtagen immer so dieses Gefühl gehabt, und das hat er auch gesagt, ihr macht ja weiter. Und das, was ich euch geben kann, das ist wichtig. Und wenn ich dann sterbe, das ist völlig unwichtig, weil ich gehe sowieso zurück zu Gott. Bei Benedikt XVI war das ganz anders. Der hatte zu seinem Leben so einen sehr theoretischen Ansatz. Der Tod, den beschrieb er als ein dunkles Tor, durch das wir durch müssen. Der hatte auch ein totales Gottvertrauen, aber für den war das, wie gesagt, eine Kopfgeschichte, Sterben und der Tod. Und wie gesagt, er hat immer wieder gesagt, dass das dunkle Tor. Franziskus hat den Tod total realistisch gesehen. Wenn man mit ihm darüber geredet hat, gesagt, also als Papst, der hat das genau das, was du gerade gesagt hast, hat ein Kollege ihn mal gefragt, wenn sie sterben, dann ist das ja nur eine absolute Aufstieg.
Ja.
Der totale Karrieresprung ins Paradies.
Sehr schön.
Und dann hat er erstaunlicherweise gesagt, auch für einen Papst bleibt dann vor allem erst einmal ein kühles Grab. Irgendwo in Rom. Also der hat keineswegs erzählt, dass er darin einen Karrieresprung ins Paradies sehen wird. Und ich glaube, was Leo und seinen Tod angeht, der ist, glaube ich, noch sehr, sehr weit davon entfernt. Das interessiert ihn, glaube ich, nicht.
Ja, der fängt ja gerade erst an. Der hat ja gerade den Karrierekick gekriegt und jetzt muss er da erstmal ein bisschen performen und dann irgendwann, wenn das, also das kann ja, das möge ja noch sehr lange dauern.
Ja, deswegen schauen wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt, was die nächste Woche bringt.
Och, ich auch, und meine Güte. Also so bekloppte Zeiten haben wir wirklich lange nicht.
Ja. Ja, und vielleicht gibt es ja auch ein bisschen Leute, die mit diesem Podcast, entweder können wir sie ein bisschen ablenken oder vielleicht können ja wir auch ein kleines bisschen Trost spenden. Ich weiß nicht, ob wir das können oder nicht.
Das weiß ich auch.
Vielleicht
nicht,
können wir Freude. Zumindest...
Wir haben uns selbst mal abgelenkt von dem Wahnsinn jetzt hier. Genau. Eine gute Stunde.
Ja. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Ach, ich danke dir für diese schöne... Ich freue mich auf nächste Woche. Und,
ich mich auch.
Und dann erzählen wir Neues aus dem Leben von Leo dem 14.
Ganz ja, bestimmt. Und was alles so passiert in der Welt. Ich freue mich. Gut, bis dahin. Bleib
gesund
und
ihr alle.
Munter. Und ja, ihr da draußen auch. Bis bald.
Mach's gut, Heike. Tschüss. Tschüss.
Ciao.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen.
Ton und Schnitt Valentin Röwenstrunk.
Aufnahme und Postproduktion Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion Kerstin Englisch.
Ausführender Produzent Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.